Willkommen zu Law & Talk, praxisnahe Rechtstipps vom Anwalt und aktuelle Rechtsprechung. Mein Name ist Michael Kehren und ich bin Rechtsanwalt und Partner der Posikow Kehren Rechtsanwältepartnerschaft in Hamburg. Ich heiße Sie heute herzlich willkommen zu unserer Episode zum Thema Verkehrsrecht kompakt. Top 10 Fragen und Antworten vom Fachanwalt. Rechtstipps für Autofahrer. Neben mir sitzt mein Kollege Igor Posikow. Er ist Fachanwalt für Verkehrsrecht und damit der Ansprechpartner für die Top 10 Fragen.
Hallo Michael.
Igor, du wolltest vorweg noch ein paar Worte an unsere Zuhörer richten aus gegebenem Anlass, also erteile ich dir das Wort.
Schieß los. Ja, vielen Dank. Ja, ich wollte zunächst einmal anmerken, dass wir jetzt schon unseren Podcast seit ungefähr einem Jahr, beziehungsweise ziemlich genau im Juli seit einem Jahr betreiben und das eigentlich auch gern machen, auch wenn es aufwendig ist und auch mühselig, aber es hat bisher Spaß gemacht. Was ich jetzt festgestellt habe, dass wir pro Monat ungefähr um die 1000 Hörer erreichen, das ist schon eine heftige Zahl. Am Anfang bin ich nicht davon ausgegangen, dass wir so viele jemals erreichen werden, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es ist trotzdem angenehm zu wissen, dass es da doch Menschen da draußen gibt, die sich dafür interessieren, was wir hier machen. Was mir aber auch aufgefallen ist, dass ungefähr 80% dieser Hörer unsere Kanäle, sprich auf YouTube, Spotify, iTunes und so weiter, gar nicht abonniert haben, sondern einfach nur reingehört haben. Deswegen der Appell meinerseits erstmal, uns freut das natürlich, wenn der Podcast auch abonniert wird auf YouTube, Spotify und diesen besagten Plattformen. Natürlich Bewertungen, freuen uns auch und motivieren uns, das hier weiterzumachen. Deswegen in diesem Sinne viel Spaß jetzt mit dieser Folge und lass uns doch mal die ersten 10 Fragen beantworten, die wir sehr häufig hier haben, aber auch im Internet häufiger lesen und dachten, wir machen eine kleine Compilation und beantworten mal das, was so üblich gefragt wird.
Ja, denn nächstes Jahr im Juli möchten wir gerne nicht 1000 Zuhörer haben, sondern 10.000. Also, man muss sich Ziele setzen und ich sage immer nur, fördern durch fordern. Ja? Frage Nummer 1. Was kann ich gegen einen Bußgeldbescheid tun?
Das ist die absolute Standardfrage. Ja. Kurz zusammengefasst, Einspruch innerhalb von 2 Wochen einlegen. Dazu muss ich jetzt einmal nochmal auf die häufigsten Fehler eingehen, die hier immer wieder bei uns auftauchen, wo das Kind eigentlich schon in den Brunnen gefallen ist, wo nicht mehr viel zu machen ist. Und zwar, der Einspruch wird häufig per E-Mail eingereicht von den Betroffenen selbst. Das geht tatsächlich nur per Brief oder per Fax, am besten mit einer Unterschrift. Ja, man kann den Brief auch persönlich bei der Behörde einwerfen, das ist auch kein Problem. Per E-Mail, wie gesagt, reicht absolut nicht aus. Der Bußgeldbescheid wird dann rechtskräftig. Ein Einspruch per Post wird an die Behörde oft am letzten Tag verschickt, also am letzten Tag der 2-Wochen-Frist. Der Bußgeldeinspruch kommt dann häufig nicht mehr rechtzeitig bei der Behörde an. Das bedeutet, lieber früher in den Briefkasten einwerfen oder am besten vielleicht persönlich vorbeibringen, wenn es nicht weit weg ist. Ja, und wenn der Bußgeldbescheid rechtskräftig ist, dann ist er in der Regel auch nicht mehr angreifbar. Ja, aber dazu haben wir ja in zahlreichen Folgen schon ein bisschen was gesagt, deswegen gerne mal reinhören.
Frage Nummer 2. Muss ich als Fahrradfahrer einen Helm tragen?
Naja, in Deutschland gibt es noch keine Helmpflicht. Allerdings kann das Nichttragen eines Helms bei einem Unfall zu einer Mitschuld führen und somit auch zu einer Reduzierung des Schadenersatzanspruchs. Gilt natürlich in der Regel für Schmerzensgeldansprüche, die man dann wegen Verletzungen zum Beispiel geltend macht. Wichtig ist aber zu wissen, das ist zumindest meine Erfahrung vor Gericht, dass es immer sehr stark von der Rechtsprechung des jeweiligen Gerichts oder des Richters abhängt. Mir sind auch schon Gerichte untergekommen, die aufgrund der nicht existierenden Helmpflicht argumentiert haben und gesagt haben, naja, wo soll das mit Verschulden sein, wenn man überhaupt keine Pflicht hat, diesen Helm zu tragen, und haben dann mit Verschulden eben abgelehnt, später im Urteil. Das kommt tatsächlich vor. Aber wie gesagt, aus meiner Erfahrung hier mit dem Verkehrsrecht schon seit über 8 Jahren kann ich sagen, ein Helm tragen ist auf jeden Fall eine sinnvolle Sache, denn die Verletzungen, die man sich zuziehen kann, die möchte man eigentlich nicht haben. Ja, die können auch lebensverändernd sein, deswegen immer einen Helm tragen. Das ist mein Appell.
Ich würde sagen, liebe Kinder, habt ihr gut zugehört, aber ich befürchte, Kinder hören unseren Podcast nicht.
Ja.
Frage Nummer 3. Was passiert, wenn ich ohne Fahrerlaubnis fahre?
Ja, das Fahren ohne Fahrerlaubnis haben wir hier auch schon ordentlich durchgekaut. Ist natürlich eine Straftat und kann zu Geldstrafen oder sogar zu einer Freiheitsstrafe führen. Zudem wird in der Regel eine Sperrfrist für die Neuerteilung der Fahrerlaubnis verhängt. Ja, das trifft häufiger, die Fälle haben wir hier tatsächlich vermehrt, dass Personen, die unmittelbar vor ihrer Fahrprüfung stehen, sich noch denken, ich fahre mal noch mal 1-2 Runden mit dem Fahrzeug meines Vaters, Mutters oder wie auch immer. ja, und versuchen da nochmal eine Übungsrunde zu drehen. Die bekommen dann eine Sperrfrist reingedonnert, sodass da auch die Fahrprüfung nicht gemacht werden kann zeitnah. Also von daher bitte davon absehen. Wer Näheres dazu wissen möchte, hört sich gerne unsere zweite Folge an. Dort haben wir das Thema Fahren ohne Fahrerlaubnis, wie gesagt, umfassend schon besprochen.
Frage Nummer 4. Wie viele Punkte darf ich in Flensburg haben, bevor mein Führerschein entzogen wird?
Naja, eigentlich ist das eher eine rhetorische Frage. Das weiß eigentlich jeder. Bei 8 Punkten im Fahreignungsregister in Flensburg wird die Fahrerlaubnis entzogen. Auf dem Weg zur Höchstpunktzahl bekommt man allerdings die Möglichkeit, mit verschiedenen Maßnahmen Punkte abzubauen. Ja, zum Beispiel die Teilnahme an Fahreignungsseminaren. Und diese Möglichkeit sollte auch dringend genutzt werden, denn die 8 Punkte, also der Gipfel, ist schnell erreicht und die Neuerteilung der Fahrerlaubnis ist sehr mühselig. Ja, deswegen kann ich nur empfehlen, an diesen Maßnahmen teilzunehmen oder sich im Straßenverkehr vielleicht ein bisschen defensiver zu verhalten, um gar nicht erst die 8 Punkte zu erreichen.
Frage Nummer 5. Was ist der Unterschied zwischen einem Fahrverbot und einer Entziehung der Fahrerlaubnis? Bitte eine kurze Antwort.
Ich wollte gerade schon sagen, das lässt sich gar nicht so einfach und kurz beantworten. Wer sich für Details zu dem Thema interessiert, hört sich gerne unsere Folge Nummer 16 ein. Die heißt Führerschein in Gefahr. Dort habe ich das sehr ausführlich besprochen. Kurz gesagt, ein Fahrverbot ist eine zeitlich begrenzte Maßnahme, bei der der Führerschein für eine bestimmte Zeit, meistens 1 bis 3 Monate, abgegeben werden muss. Der Führerschein wird dann einfach zurückgegeben oder zurückgeschickt, sobald die Sperrfrist abgelaufen ist. Ja. Die Entziehung der Fahrerlaubnis ist hingegen eine dauerhafte Maßnahme, bei der ist das Führerscheindokument dann komplett beschlagnahmt und wird in der Regel vernichtet, ja, weil benötigen tut man es dann ja nicht mehr. Und die Fahrerlaubnis kann dann nach Ablauf der Sperrfrist neu beantragt werden. Aber ein wichtiger Ratschlag für unsere Hörer und auch für unsere Mandanten, die ich immer wieder bekniee, das vernünftig und rechtzeitig anzuleiern: Die Fahrerlaubnis sollte immer ca. 3 Monate vor Ablauf der Sperrfrist beantragt werden bei der zuständigen Führerscheinstelle, denn die Bearbeitungszeiten bei den Behörden sind enorm. Ja, das bedeutet, man möchte ja nicht auf seine Fahrerlaubnis noch warten müssen, obwohl die Sperrfrist abgelaufen ist. Deswegen geht man rechtzeitig zur Führerscheinbehörde, am besten 3 Monate vorher, und sagt, ich möchte meinen Führerschein wieder haben oder meine Fahrerlaubnis neu erteilt bekommen. Ja, und dann bekommt man in der Regel ungefähr zum Ablauf der Sperrfrist seine Fahrerlaubnis zurück und auch seinen Führerschein ausgestellt.
Frage Nummer 6. Was soll ich tun, wenn ich geblitzt wurde und der Anhörungsbogen zugestellt wird?
Ja, das ist unser Standardratschlag, den wir eigentlich immer erteilen. Eigentlich sollte man einen Anwalt konsultieren, bevor man überhaupt Angaben macht. Der Anwalt kann dann helfen, zum Beispiel Verteidigungsmöglichkeiten zu prüfen. Ja, aber bestenfalls, wenn man jetzt nicht zum Anwalt gehen möchte, sollte man überhaupt nicht auf den Anhörungsbogen reagieren. Das, was ich in meiner Praxis alles so festgestellt habe, sind, naja, seltsame Rechtfertigungen, die rechtlich überhaupt keine Bedeutung haben, aber dann auch zu nichts führen, ja, im Ergebnis. Die Behörde kann aber durch spezielle Äußerungen natürlich auch belastende Argumente dann für spätere Verfahren für sich entdecken. Deswegen sollte man lieber von seinem Schweigerecht Gebrauch machen und überhaupt nichts schreiben oder sagen, außer man hat rechtlich entlastende Argumente, aber das haben die wenigsten ohne Anwalt. Deswegen eigentlich gar nicht darauf reagieren. Das wäre der abschließende Tipp zu dieser Frage.
Also kann ich meinen Lieblingsspruch machen: Es hat sich noch nie jemand im Kopf und Kragen geschwiegen.
Ja, bitte merken. Das gilt auch in diesem Fall absolut.
Frage Nummer 7. Was passiert, wenn ich bei einem Unfall Fahrerflucht begehe?
Das unerlaubte Entfernen vom Unfallort ist eine Straftat. Das wissen offensichtlich viele noch nicht, auch viele, die hier anrufen. Es kann tatsächlich zu hohen Geldstrafen führen. Man bekommt in der Regel Punkte in Flensburg und eventuell steht auch eine Freiheitsstrafe im Raum, je nachdem, was genau passiert ist. Meistens droht auch der Entzug oder die Entziehung der Fahrerlaubnis, aber zumindest ein Fahrverbot. Die Entziehung der Fahrerlaubnis kommt in der Regel in Betracht, wenn der Fremdschaden über 1.500 Euro liegt. Wer Näheres wissen möchte, kann sich unsere Folge Nummer 10 anhören. Da haben wir auch sehr ausführlich über alle Details gesprochen. Also gern dort einmal reinhören.
Und wir versprechen natürlich, dass, wenn unser Bundesjustizminister aus der Straftat eine Ordnungswidrigkeit machen wird, dass wir darüber eine Sonderfolge veröffentlichen werden, ganz klar.
Sicher.
Frage 8. Welche Strafen drohen bei Alkohol am Steuer?
Das haben wir in unserer Folge Nummer 9 sehr ausführlich besprochen. Also, die Strafen für Alkohol am Steuer variieren natürlich je nach Promillewert und können Geldstrafen beinhalten, Punkte in Flensburg, Fahrverbote in schweren Fällen natürlich auch Freiheitsstrafen und natürlich auch die Entziehung der Fahrerlaubnis, die in der Regel ab einem Promillewert von 1,1, also sprich bei absoluter Fahruntüchtigkeit, in Betracht kommt. Bei Promillewerten von über 1,6 ist mit einer MPU-Auflage zusätzlich noch zu rechnen, sobald man die Neuerteilung bei der Fahrerlaubnisbehörde beantragt. Unter 1,1 Promille kann man sich auch strafbar machen, wenn alkoholbedingte Ausfallerscheinungen erkennbar waren. Ja, das ist jetzt die grobe Zusammenfassung.
Dann Frage 9. Muss ich als Fahrzeughalter den Fahrer bei Verkehrsverstößen benennen?
Ja, das ist auch ein Dauerbrenner, eine Klassikerfrage. Ja, eigentlich muss man als Fahrzeughalter grundsätzlich den Fahrer benennen, wenn das Fahrzeug bei einem Verkehrsverstoß zum Beispiel erfasst wurde. Andernfalls droht eine Fahrtenbuchauflage für den Halter, und zwar für seinen gesamten Fuhrpark oder für seine gesamten Fahrzeuge, wenn man als Privatperson 1, 2, 3 Fahrzeuge hat. Ausnahme wäre, dass der Fahrer mit dem Halter irgendwie verwandt oder verschwägert ist, dann hat man ein Zeugnisverweigerungsrecht. Auch hier in solchen Fällen, bevor man jemand Falsches angibt, das haben wir leider in letzter Zeit häufiger bei unseren Anfragenden, sollte man lieber einen Anwalt konsultieren und davon absehen, Personen zu benennen, die nicht gefahren sind. Ja, das ist tatsächlich auch strafbar.
Stimmt. Frage 10 und damit die letzte Frage. Übernimmt meine Rechtsschutzversicherung die Kosten bei Verkehrsverstößen?
Diese Frage lässt sich tatsächlich gar nicht so einfach beantworten, deswegen muss ich ein klein wenig ausholen. Und zwar, in Verkehrsstrafsachen übernimmt die Verkehrsrechtsschutzversicherung normalerweise die Kosten für die Verteidigung, also auch die Kosten des Anwalts, allerdings nicht im Fall eines vorsätzlichen Begehens. Ja, das bedeutet, wenn man am Ende wegen Vorsatz verurteilt wurde, wegen vorsätzlicher Trunkenheit am Steuer zum Beispiel, dann kann die Rechtsschutzversicherung die Kosten wieder zurückfordern. Ja, das ist als Merksatz immer im Hinterkopf zu behalten, was aus meiner Sicht immer Sinn macht, die Rechtsschutz einfach zu kontaktieren und einmal zu erfragen, wie die Konditionen da sind, ja, wenn man in so einen Fall reingeraten ist. Bei Bußgeldverfahren übernimmt die Verkehrsrechtsschutz normalerweise die gesamten Kosten. Sollte parallel noch ein Zivilverfahren eingeleitet werden, das heißt, man hat den Unfall allein verursacht und wird zivilrechtlich in Anspruch genommen auf Schadenersatz zum Beispiel, dann übernimmt den Rechtsschutz die eigene Kfz-Haftpflichtversicherung. Wichtig zu wissen ist, man kann sich nicht den Anwalt dann selbst aussuchen, sondern die eigene Haftpflichtversicherung hat eigene Anwälte, die sorgen sich um den Rechtsschutz diesbezüglich. Ja, das heißt, wenn man in Anspruch genommen wird, gerichtlich oder außergerichtlich, geht man als erstes zu seiner Kfz-Haftpflichtversicherung und klärt sie sofort darüber auf, innerhalb von 24 Stunden am besten, damit bloß nichts schief geht. Ja. Und die letzte Konstellation, wenn es um fahrerlaubnisrechtliche Konsequenzen geht nach einem Verkehrsverstoß oder einer Verkehrsstrafsache, dann greift die Verkehrsrechtsschutzversicherung ebenfalls regulär, wenn es dabei geht, um keine Ahnung, irgendeine Anordnung der Behörde zu prüfen oder anzugreifen. Ja, das war's, denke ich, mit unseren 10 Fragen.
Wir scheinen damit durch zu sein. Das waren die 10 häufigst gestellten Fragen im Bereich Verkehrsrecht laut Internet. Wie ihr gehört habt, hatten wir tatsächlich schon eine Vielzahl davon in vorherigen Folgen ausführlicher besprochen, aber das war mal ganz spannend. Danke für deine Ausführungen.
Sehr gerne.
Wie immer gilt: Wenn Sie ein Problem zu diesem Thema haben, was jetzt sehr weit gefasst ist, können Sie uns gerne kontaktieren und Ihre Fragen übermitteln. Im Übrigen freuen wir uns, wenn Sie Ihren Podcast in Ihrer Podcast-App abonnieren, unseren Podcast bewerten und stellen Sie gerne weitere Fragen oder teilen Sie uns Ihre Themen mit, die Sie interessieren. Schreiben Sie uns also gerne eine E-Mail an kontakt@lawandtalk.de. Vielen Dank, dass Sie diese Folge angehört haben. Wir hören uns in der nächsten Folge Mietrecht kompakt. 10 Fragen und Antworten zum Mietrecht. Antworten vom Fachanwalt.
Bis gleich.